Wir sind jetzt nicht mehr hier im Gemeindehaus, wir sitzen in einem Flugzeug. Es ist ein zugegeben etwas unheimlicher Flug. Es ist dunkel und wir bekommen nur zwei Informationen. Die erste, unter uns ist Wasser. Die zweite ist der Füllstand der Treibstofftanks und der wird wenig und weniger. Was wird geschehen? Da sind die einen, die geraten lautstark in Panik. Hilfe, wir stürzen jetzt bald ab, wir müssen doch irgendwas tun. Aber was können wir denn tun? Ja, aber wir müssen doch was tun. Hilfe, Hilfe. Das nennt man Panik. Dieses Gefühl, wenn ich jetzt nicht irgendwas tue, gibt es ein Riesenunglück und dann nichts tun können. Und es gibt die anderen, die setzen sich so Schlafmasken über die Augen, setzen sich Kopfhörer auf, auch weil die Panischen so laut sind, wollen von alledem nichts hören und nichts sehen. Wir lassen uns doch den Flug nicht verderben, schon gar nicht von den Schreihälsen. Und genießen wir es noch, wir haben es schließlich bezahlt. Wer hat recht? Und während die einen schreien und wachrütteln wollen und die anderen energisch um Ruhe bitten, gibt es in diesem Flugzeug auch eine kleine dritte Gruppe. Auch die beobachten die Tankanzeige ganz genau. Aber sie wissen doch, der Treibstoffbedarf für den Flug ist doch genau berechnet und das Flugzeug entsprechend aufgetankt. Und wenn der Sprit jetzt weniger und weniger und weniger wird, heißt das doch, wir kommen dem Ziel näher und näher und näher und werden demnächst dort landen. Wie wunderbar. Zurück am Boden. War ja auch nur so ein komischer Traum. Oder nicht? Wisst ihr, es macht mich sehr, sehr betroffen, dass es heutzutage junge Leute gibt, die nennen sich selber die letzte Generation. Ihr wisst, wovon ich spreche. Als ich den Namen so die ersten Male gehört habe, hat mich das doch einigermaßen schockiert, muss ich sagen. Damit meinen sie zwar nicht die letzte Generation, die hier überhaupt noch auf der Erde lebt, aber die letzte Generation, die, im Bild gesprochen, den Flieger noch vom Absturz bewahren kann und leider auch muss. Entsprechend drastisch die Aktionen, die ich hier jetzt bestimmt nicht bewerten will. Aber es lässt mich halt nicht kalt, welche Panik die jungen Leute umtreibt. Und das sind nicht eine Handvoll von Pessimisten und ich rede hier auch nicht über die typische German Angst. Es gab mal eine Studie, schon vor 2 Jahren, da wurden 10.000 junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren aus 10 ganz verschiedenen Ländern rund um den Globus zu dem Thema Klimaangst befragt. Deutschland war übrigens nicht dabei. Und eine Zahl aus dieser Studie: 56% der Befragten, immerhin eine kleine Mehrheit, gaben an zu glauben, dass die Menschheit dem Untergang geweiht ist. Die wenigsten davon kleben sich auf die Straße, aber nicht wenige brauchen oder bräuchten therapeutische Hilfe. Und ich schätze, ist meine Beobachtung, mindestens dem gleichen Prozentsatz unter uns Älteren ist das Schnurzpiep egal. Wollen von alledem nichts hören und sehen, fühlen uns gestört und angegriffen und reagieren auch wieder entsprechend. Wir können uns doch unseren Wohlstand, unsere Mobilität, unseren Komfort nicht aufs Spiel setzen. Geht doch nicht, haben wir uns doch verdient. Bloß nicht drüber nachdenken, weitermachen. Nur keine Veränderung, alles verdrängen. Wie viele sagen, ich gucke schon gar keine Nachrichten mehr. Das ist das andere Extrem. Und wenn es auch Zwischentöne gibt, die Spannung zwischen den beiden Enden wird noch gefährlich zunehmen. Aber jetzt denkt nicht, ihr seid in der falschen Vorlesung gelandet. Ich wollte eigentlich keinen Vortrag über Klimapolitik halten. Eigentlich. Aber Jesus hat uns in Reden und Gleichnissen gesagt, wir sollen das Zeitgeschehen wach und aufmerksam beobachten und anhand von seinen Worten interpretieren. Wir dürfen seine Worte daran messen. Und dann kommt man an diesem Thema einfach nicht vorbei. Aber diese Geschehnisse stehen exemplarisch auch für vieles andere, das uns zusetzt. Wir haben in den Liedern einiges gehört. Ich will euch nicht sagen, wo entlang dieser Linie wir uns positionieren müssen. Wenn es nur diese Linie gibt, ich glaube, dann wäre es tatsächlich am besten, nicht weiter drüber nachzudenken. Aber es gab noch die dritte Blickrichtung in diesem Flugzeug. Und ich frage mich, wo sind die, die dem Geschehen klar und wach ins Auge sehen und trotzdem von Hoffnung und Zuversicht getragen sind? Die, die die Worte Jesu noch im Ohr haben, zum Beispiel aus Lukas 21. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in der Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn dies aber alles anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Worte des auferstandenen und wiederkommenden Herrn. Die besondere Betonung bei diesen Versen liegt auf dem Wort Anfang. Es beginnt zu geschehen. Die großen Zeichen an Sonne, Mond und Sternen sehe ich noch nicht so. Und wir wollten jetzt nicht über das spekulieren, was wir nicht sehen. Sonst geraten wir so in den Bereich von Science-Fiction-Fantasien, die dann doch nicht stimmen. Was uns aber beschäftigen muss, ist das, was wir jetzt sehen und was schon zu erkennen ist. Wir sehen jetzt die Menschen, die in Furcht und Panik sind, weil die Kräfte des Himmels ins Wanken geraten oder gehören sogar selber dazu. Andere Übersetzer schreiben auch, aus dem Gleichgewicht geraten. Das wäre nur ein kleiner Schritt weiter. Und wenn wir Kräfte des Himmels nicht oder vielleicht noch nicht so astronomisch denken, dann ist doch einiges am Wackeln. Am Anfang des Monats war der Entwicklungshelfer Thomas Meyer hier und hat uns aus seiner Arbeit in Nepal berichtet. Und er hat gesagt, bis vor einigen Jahren konnte man sich darauf verlassen. Ab einem bestimmten Datum setzt der Monsunregen ein, nicht vorher. Jetzt kann man sich auf gar nichts mehr verlassen. Dinge und Vorgänge, die über Jahrtausende als stabil und zuverlässig galten, so die globalen Luft- und Meerströmungen, Klimazonen, Trocken- und Regenzeiten, Kreisläufe aus Verdunstung und Niederschlag oder die Stoffkreisläufe vom Kohlenstoff und vom Sauerstoff. Auf einmal haben wir eine Ahnung davon, wie verwundbar das alles ist und wie empfindlich diese Dinge auch auf kleine Störungen reagieren und aus dem Gleichgewicht oder ganz kollabieren können. Ein typischer Textbaustein begegnet mir in diesem Zusammenhang mit gewisser Regelmäßigkeit. Immer der gleiche Wortlaut. Der heißt, schneller als bisher angenommen. Wenn etwas aus dem Gleichgewicht gerät, kippt es erst langsam, dann immer schneller, dann kann es keiner mehr aufhalten. Und dass wir uns an solchen Kipppunkten befinden, wird kaum bestritten. Und nun, schlechte Nachricht zuerst, wir können die Welt nicht retten. Warum nicht? Erstens, weil uns das nicht prophezeit ist, wie wir ja eben gelesen haben. Aber das sagt ja nur, dass es so ist, nicht warum es so ist. Zweitens, weil es neben dem Klimawandel ja auch viele andere Dinge gibt, die der Menschheit zusetzen und vieles, auf die wir nun wirklich keinen Einfluss haben. Ich denke etwa an die geologischen Zusammenhänge, die Verschiebung der Kontinentalplatten, was denn zu Erdbeben und vielen Katastrophen führt. Aber bleiben wir mal bei dem Beispiel mit der drohenden Klimakatastrophe. Selbst wenn uns das rein physikalisch noch möglich wäre, diese sogenannten Kipppunkte nicht zu überschreiten, wir werden sie überschreiten. Denn sonst müssen wir uns in unserem Denken und Handeln so komplett umstellen, müssten unsere ganze Ausrichtung so ändern, da würde selbst Greta Thunberg nicht mehr mitmachen. Und zwar wir alle. Warum sollten wir Menschen, ehrlich gesagt, nach so viel tausend Jahren Menschheitsgeschichte jetzt gerade auf einmal vernünftig werden, darauf zu hoffen? Hoffnungslos. Ich lasse mir durchaus gerne nachsagen, dass ich gerne ganz vorne bei Adam und Eva anfange. Aber in genau dieser Geschichte, ich setze sie mal als bekannt voraus, liegt wie in keiner anderen der Schlüssel, um die Welt zu verstehen. Wollten wir Menschen die Welt retten, wir müssten den Sündenfall rückgängig machen. Geht nicht. An unserem Thema zeigt sich eine Folge dieses Sündenfalls besonders deutlich. Wir wollten ja unbedingt wissen, was gut und richtig ist. Und nun wissen wir, was gut und richtig ist und tun es nicht. Und dieses Wissen um richtig und falsch macht uns verantwortlich und es spricht uns schuldig. Es ist gigantisch, was wir alles wissen. Und die Vernunft sagt uns, was gut ist. Und der Egoismus sagt uns, wer das doch bitte erstmal tun soll. Dass der Mensch den gesamten Planeten mit allem, was darauf ist, mit reingerissen hat, ist nicht nur so eine geistliche Wahrheit oder so ein biblisches Dogma, es zeigt sich auch ganz praktisch direkt vor unseren Augen. Wir selber sorgen mit dafür, dass diese geistliche Wahrheit wahr wird. Und wenn wir sagen, das muss ja so kommen, weil es so geschrieben steht, entschuldigt das nicht den, durch den es kommt. Anders ausgedrückt, es geschieht nicht, weil es geschrieben steht, sondern es steht geschrieben, weil es so geschieht, und zwar durch uns geschieht. Und auch wenn es nicht in unserer Hand liegt, die Welt zu retten, dann müssen wir doch ernsthaft darüber nachdenken, wie viel Schuld wir noch auf uns laden wollen. Zum Beispiel gegenüber den ärmeren Menschen auf der Südhalbkugel, denen dann der Boden unter den Füßen wegschwimmt, oder gegenüber künftigen Generationen und letztlich gegenüber Gott. Wir, jeder von uns, du und ich, werden auch in diesen Dingen immer wieder schuldig sein. Es gnade uns Gott. Soweit die schlechte Nachricht. Die Menschheit kann die Welt und sich selber nicht retten. Und das ist wie mit meiner eigenen persönlichen Errettung. Ich kann die Schuld, die ich durch das Wissen und doch nicht tun angesammelt habe, nicht mehr beseitigen. Und ich kann es bei aller Mühe nicht vermeiden, auch neu immer wieder Schuld auf mich zu laden. Das ist die schlechte Nachricht. Aber die gute, erlösende Nachricht ist, ich muss es auch nicht, denn dafür ist Jesus eingetreten. Und so wie wir für unsere eigene Erlösung nichts tun können und auch nicht müssen, so liegt auch die Rettung des Planeten nicht in unserer, sondern in seiner Hand. Und das ist die gute Nachricht. Klar, es klingt ein bisschen zynisch zu sagen, wenn ihr den Bericht des Weltklimarats lest, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Aber wir dürfen auf jeden Fall aus dem Weltklimabericht herauslesen, dass sich zu erfüllen beginnt, was Jesus uns prophezeit hat. Und zwar mit wachsender Geschwindigkeit zu erfüllen beginnt. Die Zeit nach Jesu Himmelfahrt wird meist als Endzeit bezeichnet. Es begann sich schon mit Jesu Himmelfahrt zu erfüllen, was Jesus gesagt hat. Erst langsam, sehr langsam, dann immer schneller, inzwischen rasend schnell und irgendwann dann auf einmal ganz plötzlich. Jesu Worte lassen sich so am Zeitgeschehen messen, so wie wir an der Natur auch ablesen können, welche Jahreszeit beginnt. Und wenn sich diese Prophetie sichtbar zu erfüllen beginnt, dürfen wir auch sicher sein, dass sich auch sichtbar vollenden wird, was er gesagt hat. Und zwar damit, dass Jesus wiederkommt und seine Jünger zu sammeln. Wir können nirgends wirklich ablesen, ob das nächste Woche, nächsten Monat oder nächstes Jahrhundert wird. Aber wir können sehen, dass der Anfang gemacht ist. Und bis dahin wird der Sprit reichen. Die Menschheit sich nicht irgendwie im Chaos selbst auslöschen, wie es eben jene 56% befürchten. Gott wollte die Welt von Anfang an nicht ohne uns Menschen und will sie auch in Zukunft nicht ohne uns. Diese romantischen Träume, die manchmal gesponnen werden, dass die Natur, dass in der Natur alles wieder gut, alles friedlich, alles harmonisch ist, wenn da erstmal der Mensch raus ist, ich glaub's nicht und Gottes Plan ist das schon gar nicht. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wer mit dieses Geschlecht gemeint ist, darüber ist schon viel gerätselt worden. Sicher ist, die Menschheit als Ganze wird nicht vergehen und das Volk Gottes nicht, das Neutestamentliche nicht und auch das alttestamentliche Volk der Juden nicht. Und Jesu Worte werden nicht vergehen. Die Bibel wird immer gelesen und seine Botschaft immer gepredigt oder anders wie weitergegeben, bis zu diesem Ziel hin, wenn er selber wiederkommt. Aber bis dahin wird noch viel passieren. Zwar können wir manches beeinflussen, aber den großen Katastrophen nicht komplett aus dem Weg gehen oder sie verhindern. Und welche Zeichen an Sonne, Mond und Sternen noch ausstehen, ist noch völlig offen. Aber man sollte nichts für unmöglich halten. Und klar, dass uns diese Aussichten auch einen kleinen Schauer über den Rücken jagen. Zukunftsangst vielleicht eher verstärken als abnehmen. Aber Angst ist nicht verboten und ist auch kein Zeichen von Kleinglauben, vielleicht eher ein Zeichen von Ehrlichkeit. Vielleicht erinnert sich ja mancher von euch an so eine erste Fahrt in so einer richtig wilden Achterbahn. Du steigst ein in dem vollen Vertrauen, dass du unten heil wieder aussteigst. Bist dir da ganz sicher und du beweist dein Vertrauen ja darin, indem du einsteigst. Und schreist doch vor Angst, wenn es in die erste Schussfahrt geht, vor allem in die erste. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Aber habt Vertrauen, dass ich die Welt zu einem guten Ziel führen werde und dass ihr heil dort ankommt. Egal wie dicke es noch kommt, ich bin jetzt da und ich bin in Zukunft da und ich bin am Ende da bei dir. Ich möchte uns noch einen faszinierenden Text aus dem Römerbrief anfügen. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der zukünftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Das Wohl und Wehe der gesamten geschaffenen Welt ist schicksalhaft mit dem Wohl und Wehe von uns Menschen verbunden. Haben wir die Schöpfung mit der Abkehr von Gott mit reingerissen, sodass Gott sie mit uns der Vergänglichkeit unterworfen hat, so ist sie auch mit den Kindern Gottes erlöst durch Jesus Christus. Die Welt ist mit uns Menschen ins Verderben gestürzt und wird mit den Kindern Gottes in die Freiheit geführt werden. Es liegt also an meiner persönlichen Errettung, ob ich Teil einer befreiten, erneuerten Schöpfung sein darf. Wir können und müssen die Welt nicht retten, aber sie ist gerettet, und zwar für den, der Jesu Worten glaubt und sich retten lässt. Und nu, nothing to do, nichts zu tun. Bis zu dieser Stelle könnte man zu Recht einwenden, ja, die Christen vertrösten uns mal wieder nur aufs Jenseits und haben für die Welt hier unten nichts zu bieten. Das wollen wir so nicht auf uns sitzen lassen. Darum gehen wir noch einmal in unser imaginäres Flugzeug, wo der Zeiger weiter gesunken ist die einen im Panikmodus sind und die anderen im Egalmodus geschaltet haben. Die Grafik ist nämlich noch unvollständig. Wir stellen uns nun den Piloten des Flugzeugs vor. Er beobachtet die Instrumente genau, er vertraut den Daten. Hopsa. Genau wie wir. Und darum hat er auch keinen Grund, in Panik auszubrechen. Genau wie wir. Er sollte aber nicht schlafen, sondern sollte hellwach sein. Genau wie wir. Und er sollte, ganz allgemein gesagt, gefälligst seinen Job machen. Und zwar bis zur Landung am Ziel. Genau wie wir. Und er macht seinen Job nicht nur für sich, sondern für alle an Bord. Für die Panischen und für die Schlafenden. Das ist seine Verantwortung, auch unsere. In einem Lied, das während meiner Jugendzeit entstanden ist, ist ja alles noch nicht lange her, und was so ein bisschen der Ohrwurm einer ganzen Generation von Christen wurde, da heißt es: Denen, die schaffen, denen, die hasten, sagt, alles ist bereit. Denen, die schlafen, denen, die rasten, sagt, es ist an der Zeit. Gott lädt uns ein zu seinem Fest, lasst uns gehen und das allen sagen, die wir auf dem Wege sehen. Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Mit diesem Dreiklang wurde vor einiger Zeit mal der Auftrag der Kirche definiert. Alles gute, große und richtige Ziele. Und wo immer wir etwas davon umsetzen können, ist es gut, denn damit ließe sich das Leben vieler Menschen entscheidend verbessern. Aber es gibt einen übergeordneten, höheren Auftrag. Sehen wir uns unsere Dienstanweisung also nochmal an. Lassen wir wieder Paulus zu Wort kommen. Und er schreibt an seinen Juniorpartner, den Timotheus, Folgendes. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und Menschen, den, der selbst Mensch geworden ist, Jesus Christus. Gutes tun können viele und wir können dankbar sein für alles, was von verschiedenen Werken, auch von nicht ausdrücklich christlichen Werken, getan wird. Aber wir haben darüber hinaus das besondere Privileg des Gebets, dürfen unsere Beziehung nach ganz oben zum Schöpfer der Welt ausnutzen für die Welt und ihre Repräsentanten. Und Gott will nicht nur, dass Menschen in ihrer jeweiligen Not geholfen wird, sondern viel umfassender gerettet werden. Nämlich, dass sie die Wahrheit erkennen über sich und über Jesus und die Hoffnung, die weit über diese Welt hinausgeht und selber Teil der erlösten und erneuerten Welt werden, die mit Jesu Kommen sichtbar wird. Unser Auftrag ist nicht, die Welt zu retten, das können wir nicht, aber mitzuhelfen, Menschen zu retten. Denn für den, der durch Jesus gerettet ist, ist auch die Welt gerettet. Ich wollte hier nicht für mehr oder weniger Klimaschutz predigen, wie ihr vielleicht am Anfang befürchtet habt. Da muss sich jeder selbst positionieren. Aber dass unsere Blickrichtung und das unsere Richtung ist, steht außer Zweifel. Besonders wenn der Zeiger auf E wie Endzeit steht. Amen. Das eben schon angesprochene Lied möchten wir jetzt auch singen.